Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 13. März 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ein Tag nach der Bundesratswahl. Das tut uns natürlich heute auch noch beschäftigen. Aber zuerst noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Brüssel einfach ist nächste Woche wieder. Dominik, was sind die Einzelheiten?
Ja, Ende Monat ist es in Aarau mit dem SVP-Nationalrat Andreas Glarner. Brüssel einfach ein Informationsanlass zu dem möglichen Rahmenvertrag mit der EU. Wir wollen darüber diskutieren, was man da schon weiss und was man nicht weiss und was kritisch ist und worauf das wir achten, wenn denn die Texte endlich einmal auf den Tisch kommen. Der Anlass findet am 31. März statt. Am 6. ist die Türöffnung, am 6:30 fängt es dann an und es ist in der Elfa Eventhalle in Aarau. Ich verlinke, wo man sich anmelden kann. Es ist ein öffentlicher Anlass mit einem Unkostenbeitrag.
Genau, also wenn es richtig gehört, im Atom Aargau. Im Atom Aargau kommt Atom-Sendung. Wer Atomkraftwerk sofort will, muss unbedingt kommen und hören, um was es geht. Aber natürlich, Brüssel einfach, geht es auch um Rahmenverträge. Aber wie gesagt, Brüssel einfach, kommt, würde uns sehr freuen. Gut, Bundesratswahl gestern, Martin Pfister. Ja, man kann nicht sagen, es war eine Überraschung gewesen. Wir haben es geahnt, wir haben es ja... Du bist ja ein besserer Prognostiker, aber ich habe, glaube ich, wieder mal eine Prognose getüpft. Das ist genau. Selten genug. Von dem her war es ein guter Tag für mich gestern, immerhin. Jetzt, wie ist heute die Stimmung in Bern, Dominik?
Ja, man hört von überall, ja, das kommt schon gut, das kommt schon gut und so. Also man ist eigentlich guter Dinge, dass es gut kommt. Gleichzeitig gibt es noch die Stimmen, die sagen, ja gut, er weiss vom Betrieb, Bundesrat natürlich nicht viel. Die Frage ist ein bisschen, wie lange braucht Martin Pfister, um sich einleben, um auch seine Leute zu haben, um sich zu organisieren, um sich in Themen einschaffen und um Mehrheiten zu bilden. Und da gibt es die, die immer noch, halt vielleicht die, die eher Ritter gewählt haben, die sagen, ja, das geht viel zu lang, das VBS muss sehr schnell handeln. Und es gibt die, die sagen, ja, jetzt einmal warten, immer mal die Chance geben. Er ist jetzt gewählt, er muss seine Leute haben. Er hat auch versprochen, dass er ab heute, ab dem 13. März, du erinnerst dich, das hat er, glaube ich, bei Bern einfach bei uns gesagt, schon an die Arbeit geht, eben mit Leuten suchen. Er hat gestern gesagt, er sei bereits ein bisschen, hätte er schon ein paar Namen so ein bisschen büschelt. Ich bin sehr gespannt, wer das ist, oder? Musst du dir vorstellen, das Mitte, das CVP, Politmilieu ist natürlich, seit sie nur noch einen Bundesrat haben, nur noch halb so gross. Also es ist dann einfach viel schwieriger, irgendwo einen Vizedirektor oder einen Amtsdirektor zu finden, der sich tatsächlich zum Beispiel für Generalsekretär oder im Stab oder Informationschef oder so eignet.
Genau, und man hat zwar irgendwie das für ein absolutes unbegründetes Gerücht gehalten, aber das Gerücht tut sich immer noch halten in Bern. Ich habe es auch wieder gehört gestern. Gianna Luzio, die Generalsekretärin, die ehemalige von der Mitte, ist immer noch eine Kandidatin. Vielleicht kommt die durchaus ins Gespräch. Andere Leute sind eben, Dani Büchel habe ich gehört, das ist auch einer, den du natürlich gut kennst.
Das ja, ist Generalsekretär, oder?
Gehen wir mal schauen. Was natürlich klar ist, erstens, es ist ein bisschen, wie soll man sagen, es ist eine Blackbox, oder? Die meisten Leute kennen den Martin Pfister nicht. Was man aus Zug gehört, ist halt auch ganz unterschiedlich. Es gibt die Leute, die sagen, ja, ist schon recht und das ist sicher ein bürgerlich. Und dann gibt es wieder die anderen, die ihnen sagen, ja, ist ein Opportunist und so weiter. Oder was natürlich immer wieder kommt, ist, ja, Zug ist so ein kleiner Kanton, 130'000 Einwohner und Gesundheitspolitik in Zug, wo so ein reicher Kanton ist, ist jetzt auch nicht gerade unbedingt Rocket Science. Schauen wir. Es ist immerhin, da muss ich jetzt einmal betonen, weil das ist für uns selten genug, Dominik, es ist einmal ein Historiker. Immerhin einmal ein Historiker. Das ist also selten genug. Ich würde nicht empfehlen, Historiker zum Bundesrat zu machen. Das kann ich beurteilen, darf ich sagen. Nein, aber was doch interessant ist, und ich werde mich jetzt auch in das einlesen, er hat seine Lizenziatsarbeit hat er über den Philipp Etter geschrieben. Das finde ich doch sehr interessant, weil Philipp Etter ist ja, ist einer der bekannten, berühmten Bundesräte aus dem Kanton Zug dann auch noch. Ist der erste Zuger gewesen, ganz ein, eigentlich ein sehr wichtiger und vor allem auch sehr lang Bundesrat gewesen, also fast 30 Jahre, wenn es mir recht ist. Auf jeden Fall, also der Martin Pfister hat einiges vor sich an Amtszeit, wenn er wirklich will, den Philipp Better einholen will, wo offensichtlich, das finde ich immer interessant, oder? Hätten beschäftigt. Schon als Junge hätten das beschäftigt, der Bundesrat. Also, man würde jetzt ihm nichts unterstellen. Aber vielleicht hat er schon dort Ambitionen gespürt, mal einmal Bundesrat zu werden für seinen Kanton. Weil ein guter Freund von mir hat mal darauf hingewiesen, und ich finde es einen guten Punkt, könnt ihr euch merken. Wenn ihr Leute habt, die sich bewerben bei euch für eine Stelle, dann immer schauen, was haben sie für, jetzt wenn es um Akademiker geht, wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Und mit was haben sie abgeschlossen? Weil das ist immer interessant, weil es ist immer ein Hinweis darauf, was der wirklich interessiert. Weil das ist ja freiwillig, oder? Wir machen ja Journalisten, wir schreiben ja viele Sachen, die wir nicht freiwillig schreiben. Aber ein Lied oder eine Dissertation, das wählt man selber aus. Das Thema hat einem offensichtlich fasziniert. Und muss ich sagen, ist doch interessant, dass der Martin Pfister den Philipp Etter so spannend gefunden hat.
Und ist vor allem auch so ein bisschen vom Thema auch interessant. Also der Philipp Etter ist unter anderem eben in den 30er-Jahren Bundesrat gewesen, wo es darum gegangen ist, wo eine Bedrohungslage langsam entsteht, wo man aber auch nachher ein bisschen zu spät eigentlich reagiert hat, oder? Und nachher auch schnell hat müssen handeln, wo der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Man hat auch müssen wieder auf- und wieder ausrüsten, von dem her. Und es ist ja nicht so, dass es jetzt genau gleich läuft. Aber wenn er die Zeit wirklich gut studiert hat, dass man wieder eine Kohärenz in dem Land herstellt für eine Landesverteidigung und für auch eine Haltung in der Bevölkerung, nicht nur in der Armee, die sagt, wir müssen uns verteidigen können, wir müssen uns schützen können und es muss uns etwas kosten. Ja, da freue ich mich eigentlich drauf.
Wichtiger Hinweis, oder? Er ist ja auch, der Philipp Etter ist ja auch sehr wichtig für die sogenannte geistige Landesverteidigung. Exakt. Wir hätten ab und zu vielleicht ein bisschen übertrieben, als der Vater von der geistigen Landesverteidigung bezeichnet. Und vor allem deswegen ist er übrigens bei den Linken unglaublich unbeliebt gewesen. Man hat dem Philipp Etter alles angehängt. Man hat noch fast gesagt, er sei ein Nazi, er sei ein Antisemit, er hätte da den Ständestaat einmal wollen. Das ist so ein Muster gewesen von Mussolini. Das stimmt, er hätte mal als Junge, damals katholisch-konservative Jugend, ich weiß gar nicht, wie die Jugendorganisation geheissen hat, der ist wirklich ein konservativer Christdemokrat gewesen, hat einmal ein bisschen geschrieben, Ständestaat könnte doch etwas sein, aber nachher hat er nie mehr davon geredet, ist nicht sein Thema gewesen. Man hat ihm sogar unterstellt, er sei für Euthanasie von behinderten Kindern. Er selber, und das ist eine richtige perverse Verleumdung gewesen, weil er hat selber ein behindertes Kind gehabt. Er hat sehr viele Kinder gehabt und eins davon ist behindert gewesen und dem hat er irrsinnig viel Liebe geschenkt, viel Aufmerksamkeit geschenkt, gut gepflegt und so weiter. Also ist eigentlich ganz ein bösartiger Vorwurf und ich will deswegen darauf hinweisen, es gibt eine hervorragende Dissertation von Thomas Zaug über den Philipp Etter, der eigentlich sehr viel von diesen Mythen, von diesen linken Mythen widerlegt hat und gezeigt hat, der Philipp Etter ist kein Nazi gewesen und auch kein autoritärer Bundesrat, im Gegenteil. Also, leset das Lizenziat von Martin Pfister, tun wir natürlich auch lesen. Das wird jetzt wahrscheinlich im Bestseller, das wird jetzt wahrscheinlich Druck. Das ist natürlich unglaublich, dass ein Lizenziat von einem Bundesrat. Aber ich wollte die Überleitung machen, die Linke. Heute reden ja wieder unglaublich negativ über den Martin Pfister, nachdem sie ihn gerade gestern gewählt haben mit 88 Stimmen. Wahrscheinlich 100% von der Linken haben ihn gewählt. Und jetzt wollen sie das natürlich ein bisschen verwedeln und vertuschen, dass er zumindest bis jetzt ein Bundesrat ist, der mehrheitlich von Linken gewählt worden ist und nicht mehrheitlich von Bürgerlichen.
Also er erlebt, was der Philipp Etter erlebt hat. Und ich hoffe auch, dass der Martin Pfister da den Konnex vielleicht macht. Gestern die Medienmitteilung eben, er sei eine Gefahr für Gesellschaft und Umwelt von den Grünen. Eine andere Grüne, Leonie Porsche, hat bei RTS gestern noch gesagt, er sei ein dritter FDP-Bundesrat. Ich weiß gar nicht, wo die...
Nachdem sie ihn gewählt hat, oder? Genau. Sie hätte sich ja können enthalten, wenn es so schlimm gewesen wäre.
Genau, genau. Ja, das hätte sie aber nicht dürfen, weil dann geht es absolut mehr. Aber dann Lisa Mazzone, grüne Präsidentin, ich muss ein bisschen überschreiben, ich habe mir das alles notiert. Ja, es hat eben eine Tradition Progressist gegeben in der Mitte. Also die CVP die Mitte hat immer progressive gestellt. Und das sei jetzt eine Ruptüre, hat es jetzt gegeben. Jetzt sei die Tradition gebrochen, dass man progressive bringt, also Linke bringt. Und das findet sie natürlich ganz schlimm.
Arnold Koller ist offensichtlich plötzlich ein progressiver Bundesrat. Kurt Vogler, Ludwig von Moos, Heimat Sterne. Gut, leset wieder mal ein Buch bei den Grünen. Irgendwie oder einfach einen Text, der länger ist als 3 Sätze, wäre nicht schlecht.
Ja gut, ich nehme natürlich an, Sie meinen eher den Josef Theiss gemeint, oder? Und natürlich die Viola Amherd. Das kann man dort
also, es ist also auch da Leute hat, die ist keine Progressive gewesen. Entschuldigung. Also, ja.
Gut. Also, dann gehen wir noch zur SP. Du siehst, ich habe ein bisschen welsche Medien konsumiert. Der Samuel Bendahan, ich hoffe, ich tue das richtig aussprechen. Er ist Co-Fraktionschef, zusammen mit der Samira Marti, bei RTS, gesagt, die zwei Kandidaten seien hyperkonservateur. Also der neue Martin Pfister ist ein Hyperkonservativer. Ich glaube, der kommt selber einen Lachkrampf über, wenn er das mitbekommt. Und Matthäa Meier, auf sie kann man natürlich nie verzichten bei so einer Tour d'Horizon, hat von einer männlichen Dominanz geredet, die jetzt wieder kommt. Sie ist ganz schlimm und sie fordert den Martin Pfister auf, zum Gegenspieler von Trump und Putin zu werden. Also sehr gut. Ich meine, ja.
Philipp Petter hat sich ja gegen Adolf Hitler und Josef Stalin durchgesetzt. Deshalb wird auch Martin Pfister das können. Selbstverständlich. Auch Matthäa Meier ist vielleicht jemand, wo ich würde sagen, schick mir doch ein Mail. Ich kann dir eine Leseliste schicken von Büchern, wo man wieder mal könnte lesen. Einfach damit man nicht einen solchen Schrott erzählen, das wäre nicht so schlecht. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Nach der Wahl ist vor der Wahl Asyldebatte im Ständerat. Und ja, da sieht man, was die Tradition Progressist ist bei der Mitte. Tun wir dann benennen, wer für das steht, neuerdings. Dominik, um was geht's?
Das war eine riesige Debatte über insgesamt 15 Vorstöße. Es ist noch ein schwierig, denn im Protokoll ist das alles wirr durcheinander. Die allermeisten sind abgelehnt worden, angenommen worden ist ein weniger gefährliche Sachen, also ein Beschleunigungserlass will man machen im Asylbereich. Man will also nochmal, dass die Verfahren schneller werden oder dass sie zum ersten Mal richtig schneller werden. Ja, man will mehr Personenkontrolle an der Grenze, aber man will keine systematische Kontrolle an der Grenze. Man will die Bewegungsfreiheit von Asylbewerbern einschränken, wenn ein Strafverfahren läuft und kriminelle Asylsuchende sollen vom Asylverfahren ausgeschlossen werden. Nicht durchgekommen ist aber die Einschränkung vom Familiennachzug wieder nicht im Ständerat nicht durchgekommen, aber in einer abgeschwächten Form das letzte Mal. Also es ist wirklich nur darum gegangen, an sich das zu machen. Das ist auch in der Emotion vom Köbi Starch drin gewesen, wo Dänemark und Schweden bereits macht oder eben seit neuestem auch Österreich. Das ist ganz knapp abgelehnt worden mit 21 zu 20. Die Mehrheit von der Mitte ist dagegen gewesen, dass man das macht. Also sowohl Marianne Binder-Keller, Isabel Chasso, der Stefan Engler, Erich Ettlin, Daniel Fessler, Appenzell, Andrea Gmür, Luzern, Charles Juillard, Jura, Marianne Mare, Wallis, Tiana Angelina Moser ist nicht Mitte, aber ist links, aber müssen wir trotzdem erwähnen. Ist auch dagegen gewesen. Heidi zu Kraken aus Uri auch dagegen. Und dann haben noch zwei gefehlt, nämlich der Hannes Germann, SVP Schaffhausen hat gefehlt und der Martin Schmid aus Graubünden hat auch nicht teilgenommen, sonst hätte es gelangt.
Genau, dann fangen wir jetzt das erste Mal mit dem Zusammenstauchen an bei den Leuten, die gefehlt haben. Ich meine, das geht natürlich gar nicht, dass der Martin Schmid, Freisinniger von Graubünden, ein guter Freisinniger, ein richtig guter Ständerat, dass er in dieser Debatte fehlt. Ich weiss nicht, was er losgehabt hat. Und das zweite, Hannes Germann, warum? Warum in so einer wichtigen Debatte und bei so einer wichtigen Frage nicht da sein? Das ist mal das Erste. Aber natürlich viel schlimmer sind die Vertreter von der Mitte. wo, also ich verstehe gar nicht, wie man das gut kann begründen kann. Das ist eine Politik, die jetzt Schweden macht. Das ist eine Politik, die Dänemark macht. Das ist eine Politik, die Österreich macht, wo übrigens unter Führung von der ÖVP jetzt die Regierung macht. Die ÖVP hat etwas zu tun mit der Mitte, ist einmal mehr oder weniger die Schwesterpartei gewesen, sind auch Christdemokraten und so weiter. Was ist mit euch los? Familiennachzug für Asylbewerber ist schon vom Gedanken her vollkommen falsch, weil das Asylrecht letztlich ein Individualrecht ist. Es ist für Leute, die persönlich, politisch verfolgt sind. Da kann man nicht sagen, die ganze Familie ist auch noch verfolgt. Da muss man, wenn schon, das nachweisen. Vollkommen falschen Entscheid. Wir haben die Namen genannt. Tönt euch die Namen merken. Das sind die Leute, die vor der Wahl sagen, wir sind bürgerlich und wir wollen eine härtere Migrationspolitik. Und wenn sie dann im Parlament sind, ich weiss nicht, was passiert ist, dann leidet es unter Amnesie. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch mit Amnesie zu tun hat, weil es ein unglaublicher Vorgang war, die sogenannten Corona-Leaks. Da ist jetzt das letzte Kapitel geschrieben worden.
Ja, und das letzte Kapitel ist schnell erzählt. Die Bundesanwaltschaft hat das Verfahren in Sachen Corona-Leaks, also was darum gegangen ist, ob systematisch oder, ja, oder einzeln, nein, einfach Austausch von Covid-Massnahmen vor der Bundesratssitzung jeweils stattgefunden haben zwischen dem Departement vom damaligen Gesundheitsminister Alain Berset und Ringier, respektive aber Blick. Das Verfahren, das hat jetzt Bundesanwalt definitiv gestoppt.
Genau, und das ist eigentlich, ja, das ist noch lustig, sehr viele Journalisten haben das dann sogar noch gelobt, dass jetzt das gestoppt worden ist. Und dabei ist es ja ein Vorgang, wo man auf jeden Fall mehr Transparenz bräuchte und wo sicher nicht eine Einschränkung ist von der Pressefreiheit, wenn man kann zeigen, dass eine Regierung einen wichtigen Verlag mehr oder weniger privilegiert behandelt hat und dann wahrscheinlich als Gegenleistung, man hätte es ja können lesen, eine sehr freundliche Berichterstattung bekommen haben. Das hat nichts mit Pressefreiheit zu tun, sondern das hat mit Korruption zu tun, Beziehungskorruption. Da hätte man gern mehr dazu gewusst, weil vielleicht ist das der Vorwurf, den ich jetzt formuliert habe, vollkommen falsch. Vollkommen falsch. Dann hätte man ja das auch gut können zeigen. Es ist ja bezeichnend, dass sich der Verlag Ringier so gewehrt hat dagegen, dass deutet doch eher darauf ein, dass es eben zeigt, dass da ein sehr enger Austausch war. Ist meiner Meinung nach kein grosser Tag für Pressefreiheit in der Schweiz und ist kein grosser Tag für uns Journalisten sowieso nicht, weil die Art von Kumpanei mit der Regierung in einer Krise, die so wichtig wäre, dass Journalisten unabhängig sind und der Regierung können sagen, das und das ist falsch, weil da würde ich dann auch noch betonen. Ich meine, seit wir Trump in Washington wieder haben, hat sich dort natürlich auch die Meinung zu Corona stark geändert. Und zum Beispiel ist es so rausgekommen, dass sehr viel von den amerikanischen Geheimdiensten die sogenannte Laborthese für sehr, sehr wahrscheinlich halten. Und was kommt jetzt zufälligerweise auch noch gerade raus? Dass auch der Bundesnachrichtendienst von Deutschland das gesagt hat. Und das auch für und sogar noch für sehr viel wahrscheinlicher halten, als wir das gelesen haben bei den amerikanischen Geheimdiensten. Auch das war eine Information vom BND, die schon lange, die haben das schon lange gesagt, ist einfach zugedeckt worden. Es ist schon eine Zumutung, was da gelaufen ist, wie viele Sachen da zugedeckt worden sind. Und von dem her gar keinen guten Entscheid. Wir hätten gerne gewusst, was der Berset und der Mark Walder und andere Ringier-Journalisten vielleicht miteinander die ganze Zeit gemailt haben und so weiter. Können wir jetzt leider keine Informationen bieten. Wir gehen aber zu einem anderen Thema, weltpolitisch sehr wichtig. Ja, schlechte Nachrichten aus Moskau. Um was geht's?
Ja, ein Putin-Berater lehnt die Idee von der Vorschlag eben von der Trump-Administration einmal für eine Waffenruhe ab. Man will eine definitive Lösung. Erwartet wird, dass der Wladimir Putin noch heute Donnerstag selber noch in den Medien dazu Stellung nimmt. Aber man kann davon ausgehen, dass er nicht völlig etwas anderes werde erzählen.
Und das ist eben interessant, oder? Das ist interessant, weil ich habe da ja auch durchaus kontroverse Diskussionen geführt in der Öffentlichkeit zu dem Thema. Ich habe immer darauf hingewiesen, es ist viel zu früh, jetzt mal zu sagen, was da läuft, weil letztlich Russen und Amerikaner haben gar noch nicht richtig verhandelt. Und ich glaube, die Stunde der Wahrheit kommt erst, wenn der Putin einmal involviert ist in die Verhandlungen. Auch da ist es jetzt immer noch zu früh. Jetzt hat er natürlich mal gesagt, nein. Das ist jetzt einmal ein Stellungsbezug, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Aber es zeigt, dass ich glaube, es ist offensichtlich, es ist sehr viel schwieriger mit den Russen zu verhandeln als mit dem Zelensky, weil dem Zelensky kann man natürlich hinter den Amerikanern auch können, einen unglaublichen Druck aufsetzen. Das ist aber auch richtig gewesen. Der Zelensky hat meiner Meinung nach sich falsch verhalten. Er hätte einfach gesagt, ja, ihr Amerikaner, probiert doch ihr mal. Geht ihr mal mit dem Putin reden und wir sind dann zu allen Konzessionen bereit, die dann nötig wären. Aber geht doch ihr mal mit dem reden. Ich kann euch sagen, ihr kommt noch auf die Welt. Und meiner Meinung nach passiert jetzt genau das. Und es wird interessant jetzt, was der Trump macht, oder? Weil jetzt, irgendwann kommt dann die Stunde der Wahrheit, wo man muss sagen, gib die Ukraine einfach auf. Ist es mir gleich. Oder? Muss ich etwas anderes machen, nämlich wieder aufrüsten, wieder mich involvieren und so weiter. Wird sehr spannend.
Noch ein Punkt ist wichtig, also das wird von verschiedenen Agenturen oder Medien gemeldet. Offenbar lehnt Russland generell ausländische Truppen in der Ukraine ab. Da geht es natürlich darum, wenn man sich dann irgendwie einigt, sei es auf eine Waffenruhe oder auf ein Ende vom Krieg, welche Sicherheitsgarantie die Ukraine hat und gibt es irgendeine ausländische Truppe, die diese Sicherheit irgendwie garantiert, indem sie dort selber stationiert ist. Und da sieht man schon, der Putin will, dass das möglichst schwach ist.
Genau, also, und das zeigt natürlich, dass eben die Absichten nicht sind, die arme russischsprachige Minderheit schützen in der Ukraine und eben praktisch annektieren, das wird er natürlich sowieso, sondern dass es um mehr geht. Und ich glaube, ich habe immer das Gefühl gehabt, die Ukraine als freier, unabhängiger Staat, demokratischer Staat, mehr oder weniger, wenn wir jetzt nicht so schön reden, so wahnsinnig entwickelt ist die Demokratie nicht, aber sie ist unabhängig, sie wollen nicht zu den Russen. Und das ist etwas, was Russland nicht will akzeptieren. Seit dem 17. Jahrhundert haben sie da nie gefunden, dass das eine gute Idee ist. Die Ukraine hat schon ein paar nationale Bewegungen erlebt. Jedes Mal haben die Russen dann irgendwie das unterdrückt, meistens mit Waffengewalt. Und das ist jetzt auch wieder passiert. Und von dem her bin ich immer sicher gewesen, der Putin wird sich nicht einfach begnügen mit diesen Territorien. Aber wir werden es sehen. Interessante Nebenbemerkung noch wegen der Europäer. Holland will nicht aufrüsten. Dominik, um was geht es da?
Genau, 3 von 4 Koalitionspartner in dieser niederländischen Rechtsregierung, rechtsliberalen Regierung, lehnen, und darum eben auch eine Mehrheit im Parlament, lehnt den Beitrag, sozusagen, den man müsste leisten für den 800 Milliarden Euro Plan von der Ursula von der Leyen ab. Das Argument ist klar, wir haben das Geld nicht und es sei unverantwortlich, das ist ein Zitat, wenn man da einfach nicht mitmachen würde, haben die anderen gesagt, aber es wäre aber auch unverantwortlich, wenn man sich so hoch verschulden würde, wie es nötig wäre, um den Beitrag zu leisten. Und ja, jetzt in der europäischen, die EU-Medien heisst natürlich, es sei nicht klar, was das bedeutet, oder? Ja, weil in der Regel dann die EU Druck macht, so lange, bis dann so ein Entscheid eben wieder EU-kommissionsgemäss ausfällt.
Genau, und die Leute, die für das Rahmenabkommen sind, ich kann euch sagen, alles das werden wir dann auch erleben. Immer weiter, wir erleben es jetzt schon. Aber immerhin muss man die Holländer da eher loben. Es ist gut, dass sie nicht den Fehler machen wie die Deutschen, die jetzt ihre Schuldenbremse praktisch am Verschrotten sind, zumindest für die Bundeswehr und für ziemlich viele Infrastrukturvorhaben. Das könnte in der Schweiz auch Schule machen, habe ich sehr grosse Angst, dass man die Schuldenbremse auch nicht mehr einhalten oder besser gesagt einen Sonderfonds macht für die Armee. Das ist meiner Meinung nach falsch. Oder besser gesagt, zuerst sparen wir mal richtig deutlich. Und dann würde ich mal die Entwicklungshilfe einfach verschwinden sehen. Die sollen mal aufhören. Jetzt lange, wir haben jetzt seit 40 Jahren machen wir Entwicklungshilfe ohne jedes Ergebnis. Migration hat auch nicht abgenommen, obwohl da immer behauptet wird, das sei dann eben wirklich das Wundermittel, um Migration einzuschränken, indem dass man in Afrika irgendwelche nutzlose Brunnen finanzieren. So ist es nicht. Jetzt haben wir noch den letzten Beitrag, einen ganz guten Beitrag von der Basler Fasnacht. Um was geht's?
Ja, der Beat Jans ist am Dienstagabend eben nicht an der Fasnacht gewesen, sondern er ist Fasten brechen bei der Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz, FIDS. Und er hat dann am Mittwoch nach der Bundesratswahl twittert: Liebe Musliminnen und Muslime, er sei mit Freude da dabei gewesen beim Fastenbrechen. Der Islam als Religion und Sie als Menschen gehören zur Schweiz. Ramadan Mubarak, hat er gewünscht.
Ich würde nicht wissen, hätte der Beat Jans je uns Christen zu Weihnachten gratuliert oder Auffahrt etwas gesagt oder Fronleichnam, speziell für Katholiken. Ich glaube, er ist sogar katholisch, nämlich er kommt, glaube Luzern, oder? Jans ist, glaube Luzerner Geschlecht. Hat er das je gemacht? Hat er nie gehört? Oder hat er irgendetwas mal zu einem jüdischen Viertig etwas gesagt? Hat der Herr Jans jemals gesagt, Juden gehören zu der Schweiz? Nein! Muslim gehören zu der Schweiz. Sonst niemand, außer vielleicht noch der Beat Jans. Nein, das ist Schnitzelbank aus Basel. Ein Witz. Aber es ist auch herzig. Irgendwo ist es auch herzig, weil es ist so verspätet. Ich meine, das hat man jetzt vor 20 Jahren, hat man den Schrott erzählt und wollte schönreden, dass es eben auch Probleme gibt bei der Integration vorab von Muslimen, dass wir dort ein bisschen mehr Probleme haben. Und ich habe gar nichts dagegen, wenn man etwas gut sagt über die Religion. Aber wenn man so das deutlich macht als Bundesrat, dann weiss man, um was es geht. Das ist Politik. Ihn interessiert die Religion nicht, sondern er will eigentlich eher uns provozieren. Das hätte er jetzt können. Wir haben jetzt über ihn geredet. Danke vielmals, Beat Jans, für den Beitrag, die Schnitzelbank. Super, wirklich gut, so weiter. Und das nächste Jahr warten wir darauf, dass er sich zu einem buddhistischen Fest sich einmal äußern würde. Hindus, die Hindus haben auch viele Feste. In Basel gibt es sicher auch noch ein paar Hindu. Ich fände es schön, wenn der Beat Jans alle Religionen würde benennen und jede Viertig von denen würde speziell feiern. Dann könnte er auch als Bundesrat nicht mehr so wahnsinnig viel sonst machen, wobei er macht jetzt schon nicht so wahnsinnig viel oder so wahnsinnig viel Wirkungsvolles. Gut, das war es, Bern einfach, an dem 13. März 2025, Dominik Freusi und Markus Somm. Wichtiger Hinweis, wir haben ja letzte Woche ein Interview gemacht mit dem neuen Bundesrat Martin Pfister, das Bern einfach spezial. Wer das noch einmal hören will, kann das nochmal hören. Wir können es wieder aufschalten, übers Wochenende. Könnt ihr schauen, was der Bundesrat Martin Pfister gesagt hat vor seiner Wahl. Ist immer ein bisschen interessanter, wenn man dann merkt, ah, ja gut, also der ist jetzt wirklich in der Position, wo er das Zeug machen kann, was er da angekündigt hat. Und in dem Sinn, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Das ist die beste Art, uns zu unterstützen. Und zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr an Yom Kippur vergessen haben, euren jüdischen Mitbürger zu gratulieren oder gute Wünsche zu wünschen. Das müsst ihr nicht immer. Es gibt genug Feiertage von allen Religionen. Man muss niemanden da immer speziell rausheben, außer natürlich Muslim. Gut, in dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch